Deutschlandfunk Interview.
Im Vergleich zu früher ist die Friedensbewegung nur noch ein Schatten ihrer selbst. Noch in den 80er Jahren marschierten Hunderttausende mit bei den Ostermärschen für Frieden und für mehr Abrüstung. Sogar eine neue Partei ging daraus hervor, die Grünen. Eine Partei, die heute längst ganz andere Positionen vertritt. Unter anderem die Bewaffnung der Ukraine mit Taurus-Marsch-Flugkörpern, ebenso ein entschiedenes Vorgehen Israels gegen die Hamas in Gaza. Und am Telefon ist jetzt der Politikwissenschaftler sowie Konflikt- und Friedensforscher Christian Hacke von der Universität Bonn. Guten Tag, Herr Hacke.
Seien Sie gegrüßt, Herr May.
Reden wir zu viel über Panzer?
Ja, sicherlich reden wir viel über Panzer, aber wir müssen natürlich darüber hinaus auch weitere Gedanken uns machen, wie das, also alleine mit Sanktionen und alleine mit Waffen haben wir den Krieg und den Vormarsch von Putin bisher nicht stoppen können. Also muss man sich weitere Gedanken machen. Das Einzige, was mich, sagen wir doch, ein bisschen beunruhigt bei allem Respekt vor unserer Debattenkultur ist, dass diejenigen, die für Verhandlungen sind und diese fordern, doch eigentlich im Meinungskorridor bei uns, der relativ schmal ist, heftig angegangen werden. Das finde ich nicht besonders glücklich.
Da können wir gleich drauf zu sprechen kommen. Eine Frage will ich Ihnen vorab stellen. Wenn Sie Organisator jetzt einer Friedensdemo wären, was würden Sie denn vorne auf die Transparente malen?
Also ich muss Ihnen erst mal sagen, selbstkritisch habe ich die Friedensbewegung eigentlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten oft belächelt. Ja, da war ein bisschen Arroganz von meiner Seite dabei. Heute sehe ich das anders. Ich finde es einen wichtigen Ausdruck, dass, also das geht ja nicht nur für Deutschland, sondern europaweit und vermutlich auch weltweit, dass in diesen Kriegszeiten natürlich der Ruf nach Frieden und nach Verhandlungen nicht disqualifiziert werden darf, egal wie man dazu steht. Ich weiß nicht, was ich heute draufschreiben würde. Da gibt es genügend andere Einfälle. Also ich halte mich da zurück.
Ja, weil ich komme jetzt darauf, weil gerade der Beitrag von Frank Capellan damit anfing, mit einem Transparent auf dem stand oder mit einem Slogan: Kriegstüchtigkeit, nein, danke. Können Sie das nachvollziehen?
Nein, die Kriegstüchtigkeit ist ja wichtig. Schauen Sie, wenn wir mal über die Geschichte der deutschen Außenpolitik nachdenken, der vergangenen Jahrzehnte, und das wird zu wenig getan, dann haben wir zwei Säulen gehabt. Wir haben erstmal militärische Stärke gehabt und die Abschreckungsfähigkeit, die ist heute dahin. Also wenn Sie die Bundeswehr angucken, da läuft ja und schwimmt und fliegt ja nicht.
Also dieses klassische, dieser Verweis.
Und das Zweite ist, wir haben eine große, große Tradition der Vermittlung. Und die sehe ich eigentlich auch mit Blick auf Ukraine und auch mit Blick auf Gaza und den Nahostkonflikt, hat die deutsche Position sowohl bei Politik der oder militärische Stärke wie auch bei der Verhandlungsfähigkeit starke Einbußen genommen. Also ich bin darüber nicht glücklich.
Ja, dann komme ich jetzt zu Ihrem Punkt. Auf den SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich komme ich direkt zu sprechen. Der kommt ja eben auch aus der Friedensforschung und steht mit seiner Rede vom Einfrieren des Ukraine-Kriegs wahrscheinlich für die Mehrheit innerhalb der Sozialdemokratie, die sich eben mehr Diplomatie und weniger Konfrontation mit Russland wünscht. Und der wurde jetzt wiederum, wie auch die gesamte Partei, von einer Reihe namhafter sozialdemokratischer Historiker, darunter Heinrich August Winkler, schwer gescholten. So wie ich Sie jetzt verstanden habe, zu Unrecht schwer gescholten.
Ja, auch Historiker können irren, sag ich mal, ganz salopp. Und ich finde, wir dürfen nicht vergessen, alles, was wir äußern, sind Meinungsbilder. Mhm. Keiner von uns hat die Wahrheit und die Gerechtigkeit gepachtet. Und hier ist viel Selbstgerechtigkeit im Spiel. Ich habe großen Respekt vor Herrn Mützenich. Nur ich will Ihnen sagen, ich bin sehr viel pessimistischer. Ich glaube, dass die Chance, im Ukraine-Krieg auf diplomatischem Wege ihn zu beenden, zugunsten der Ukraine vorbei ist. Ich glaube, im April 2022 gab es zwischen Ukrainern und Russen eine große Verhandlungsbereitschaft. Da war der Krieg noch jung, noch frisch, da konnte man miteinander sprechen. Und dann ist ja auch auf Intervention des Westens, besonders der USA, sind die Ukrainer angehalten worden, weiterzukämpfen. So, das ist die eine Sache. Heute, glaube ich, ist die militärische Lage sehr viel schlechter für die Ukraine. Putin ist weiter im Voranschreiten und mobilisiert alles. Er ist der brutalste Diktator, den wir lange gesehen haben. Und ich befürchte, dass mit jedem weiteren Tag jetzt die Chancen auf Verhandlungslösung schwinden. Das heißt also, ich glaube, um es mal salopp auszudrücken, ich befürchte, dass dieser Konflikt ausbrennen wird, weil er nicht mehr gelöscht werden konnte. Und da sieht es nicht gut aus, weil Putin mit allem, was er hat, da hineinsetzen wird und mit diesen Gebieten, die er jetzt hat, nicht zufrieden sein wird.
Ja, aber das ist ja genau der Vorwurf, der eben denjenigen gemacht wird, den, ich sage das jetzt mal salopp auch, den Friedensbewegten, die sagen, wir müssen das Grauen in der Ukraine beenden und dementsprechend auf eine Verhandlungslösung, auf eine schnelle Verhandlungslösung drängen, dass die am Ende dann doch das Spiel von Putin mitspielen, dass er am Ende als der Gewinner aus diesem Krieg herausgeht.
Nein, ich habe ja auch nicht, was ich sage, ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja. Ich sage nur, dass je mehr die Zeit jetzt voranschreitet, die Zeit nicht für den Westen und nicht für die Ukraine günstig läuft. Das ist meine Befürchtung. Das war schon länger meine Befürchtung. Und Putin kann alleine durch Sanktionen und Waffenlieferungen und Wunderwaffen, sage ich mal in Anführungsstrichen, nicht gestoppt werden. Und wir haben letztlich realistisch heute nur, ich sag mal, Beruhigung und Durchhalteparolen in der offiziellen Politik, die auch ratlos ist. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Ganz schwierig. Ich habe keine Patentlösung. Ich befürchte nur viel Schlimmeres. Ich glaube, dass dieser Ukraine-Krieg zu Ungunsten des Westens und der Ukraine, ja, auf Kosten der Ukraine leider irgendwann im 2025 zu Ende kommt. Aber meine wirkliche Sorge ist, der Nahe Osten, das wird sehr viel länger dauern dort alles.
Über den Nahen Osten sprechen wir gleich. Einen Punkt will ich nochmal machen, weil Sie auch gesagt haben, Historiker können auch mal irren. Unbenommen ist das so. Das Argument der Historiker ist ja genau das Entgegengesetzte von Ihnen, nämlich, dass der Westen bzw. die Ukraine mit Hilfe des Westens diesen Krieg doch gewinnen kann, beziehungsweise zumindest eine günstigere Position kommen kann für eine wie auch immer geartete Verhandlungslösung, wenn man ihn einfach nur mehr unterstützte.
Ja gut, der Glaube kann ja da sein, aber lieber Herr May, schauen wir doch auf die letzten mehr als 2 Jahre Ukraine-Krieg zurück. Es hat sich doch eindeutig zugunsten Russlands gedreht. Es ist nichts von dem eingetreten, was hier euphorisch in den USA, in Europa euphorisch erwartet wurde von Wunderwaffen und von den Sanktionen. Das Gegenteil ist der Fall. Diesem brutalen Diktator kann man damit alleine nicht entgegentreten. Und natürlich ist in der postheroischen Zeit, in der wir leben, in Westeuropa, um meinen Kollegen Herfried Münkler zu zitieren, ist natürlich auch der Einsatz von westlichen Truppen völlig unangemessen, um das gleich zu sagen, was Macron vorgeschlagen hat. Und angesichts dieser Situation ist natürlich Putin weiter auf dem Vormarsch. Und das, was wir an Waffenhilfe leisten, da schauen Sie mal hin, was über Iran läuft, was über Nordkorea läuft, was er jetzt selbst ankurbelt in Russland. Also da stehen wir auf verlorenen Posten. Also ich sage, wenn handlungsmäßig noch was gerettet werden könnte, dann je schneller, je besser, denn die Zeit wird noch schlimmer werden für die Ukraine.
Aber stehen wir nicht deswegen auf verlorenen Posten, weil wir das so entscheiden als Westen, weil wir nicht entschieden genug handeln? Wir stehen ja nicht, so wie ich das verstehe, auf verlorenen Posten, weil wir die Ukraine nicht stärker unterstützen könnten. Oder ist das ein Denkfehler?
Nein, Herr May, das Letzte, was ich Ihnen unterstellen würde, ist ein Denkfehler. Alle anderen denken genauso und manche denken klüger als ich. Ich bin ein über 80-jähriger Mann und in vielem denke ich vielleicht anachronistisch, gerade für die Jüngeren und auch für Sie. Aber meine Erfahrung mit deutscher Außenpolitik und Sicherheitspolitik und Entspannungspolitik geht dahin, dass wir unterscheiden müssen, auch im Sinne von Thukydides, Anlass des Krieges von gegen die Ukraine und die Ursachen. Und da müssen wir, das wird völlig vergessen, wir sind nicht so schön und so unschuldig in der Vorzeit des Krieges. Stichwort NATO-Osterweiterung. Wir haben Putin genügend gereizt. Das entschuldigt überhaupt nicht den Angriff von ihm. Nur wir sind nicht so unschuldig, wie wir tun. Und wir täten gut daran, uns selbstkritischer zu beurteilen und zu sehen, wie in irgendeiner Weise auch mit Putin zu einer Verhandlung wie man dazu kommen kann. Ich weiß auch nicht die Lösung. Ich bin genauso pessimistisch. Ich sage nur, schlechte Ordnung, schlimme diktatorische Ordnung von Putin. Aber was dahinter lauert, wenn wir nicht in vielen Bereichen der Welt jetzt auch zu Potte kommen, ist die Anarchie und ist Chaos. In Afrika, in Haiti. Dann die Umweltfragen, Armut, Hungersnöte, wenn wir da nicht irgendwo auch mit den Autoritären zusammenarbeiten. Also ich sage nur, allein die Konzentration auf Nahost und Ukraine führt uns zu einem Tunnelblick, der die weltpolitischen Probleme außer Reichweite nimmt. Und da müssen wir neue Ansätze der Kooperation finden.
Sagt Christian Hacke, Politikwissenschaftler und Konflikt- sowie Friedensforscher von der Universität Bonn. Hake, jetzt haben wir es gar nicht mehr richtig geschafft, über Nahost zu reden. Das machen wir dann das nächste Mal.
Herr May, ich danke Ihnen herzlich und frohe Ostern.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.